NDR Info. Shabbat Shalom.
Am Mikrofon Almut Engelin. Guten Abend und herzlich willkommen. Die Juden, die in den 1990er Jahren aus den Ländern der ehemaligen Sowjetunion nach Deutschland kamen, wurden zwar als jüdische Einwanderer privilegiert behandelt, trafen aber dennoch auf mancherlei Schwierigkeiten. Ihre Berufs- und Ausbildungsabschlüsse wurden oft nicht anerkannt, die Älteren taten sich schwer, die Sprache zu lernen, ihre Karrieren waren zu Ende. Doch sie brachten Kinder mit, die heute erwachsen sind. Das Jüdische Museum Berlin stellte unlängst eine Studie vor, die es selbst in Auftrag gegeben hatte. Ihr Titel: Lebenswirklichkeiten – russisch-jüdische Gegenwart in Deutschland. Die Soziologin Karin Körber, inzwischen tätig an der Akademie der Weltreligionen der Uni Hamburg, hat die zugrunde liegende Umfrage geleitet, in der 300 in Deutschland lebende Jüdinnen und Juden zwischen 20 und 40 Jahren befragt wurden. Karin Körber, wie geht es diesen jüdischen Erwachsenen?
Diesen jungen jüdischen Erwachsenen geht es ausgesprochen gut. Sie haben hohe Bildungsabschlüsse, sie sind sozial und ökonomisch ausgesprochen erfolgreich integriert. Man kann also sagen, das, was der größte Wunsch der Elterngeneration war, es soll den Kindern besser gehen, deswegen wandern wir aus, hat sich für diese Generation erfüllt.
Und wie leben die jetzt ihre Jüdischkeit? Wie sehr sind diese 20- bis 40-jährigen Juden Teil der jüdischen Gemeinden?
Also sie sind Teil der jüdischen Gemeinden, immerhin noch bis gut 40% in den gemäßigt orthodoxen Gemeinden. Wir haben rund 20%, die sich auf die neuen orthodoxen Gemeinden, also Chabad und Lauda, sowie die liberalen Gemeinden verteilen. Aber wir haben eben eine mittlerweile auch bei knapp 40% liegende Gruppe, die keiner Gemeinde mehr angehört.
Und wie verstehen die ihre Jüdischkeit?
Die verstehen ihre Jüdischkeit, wenn man so will, nicht so ganz anders als diejenigen, die noch Mitglied der gemäßigten Gemeinden sind oder der Einheitsgemeinden des Zentralrats sind. Das heißt überwiegend liberal und säkular.
Was verstehen diese jungen jüdischen Erwachsenen unter Judentum?
Also zuallererst verstehen sie es als eine ethnische Zugehörigkeit. Immerhin 50% oder über 50% geben an, dass das Judentum zuallererst eine ethnische Abstammung, ethnische Zugehörigkeit ist. 23% beschreiben sich als kulturell zugehörig und nur 13% würden das Judentum als Religionsgemeinschaft beschreiben.
Das ist eine Schwierigkeit, ne? Weil die Einheitsgemeinden des Zentralrats definieren sich ja in erster Linie über die Religion.
Richtig. Nun kann man sagen, es ist auch in vergangenen Generationen und auch in den jüdischen Gemeinden etwa bis 1990 so gewesen, dass es immer hohe Anteile an sich säkular verstehenden Juden gegeben hat. Auch sozusagen ein eher liberales Verständnis war da sozusagen bei den Einzelnen vorherrschend, auch wenn die Gemeinden in der Denomination sich als orthodoxe Gemeinden verstehen. Der Unterschied jetzt bei den jungen Erwachsenen ist, dass diese liberale, säkulare Haltung sich sozusagen mit einer anderen Praxis verbindet, die dazu führt, dass man sagt, dann muss ich auch keiner Gemeinde mehr angehören und sozusagen diese Gemeindemitgliedschaften aufkündigen.
Ja, also 40%, sagen Sie, sind in gar keiner Gemeinde. Sie haben ja in den Gemeinden und außerhalb der Gemeinden gefragt. Wie erleben diese jungen jüdischen Erwachsenen die jüdischen Gemeinden? Wie beschreiben Sie sie?
Also sowohl die, die noch dazugehören, wie auch die, die nicht mehr dazugehören, haben eine Kritik, die sie teilen, die sie auch mit ihrer Elterngeneration schon teilen. Das ist die Kritik an relativ starren Strukturen in den Gemeinden. Für die jungen Erwachsenen heißt das nochmal in einer besonderen Weise, dass ihre eigene Lebensform, die mobil ist, die Flexibilität erfordert, unter anderem auch, um diese Erfolge zu haben, die sie haben, also auch die beruflichen Erfolge zu haben, die sie haben, dass die sich nur schwer verbinden lassen mit Gemeindeformen, die auf also biografische Langlebigkeit ausgerichtet sind, die ortsgebunden organisiert sind und die relativ schlecht darauf reagieren können, dass die Lebensformen der jungen Erwachsenen andere sind, die damit schwer nur kompatibel sind.
Das heißt, es sind ganz ähnliche Fragen wie bei den christlichen Kirchen, also dass ortsgebundene Gemeinden oft nicht mehr so das sind, sondern themengebundene Gemeinden zum Beispiel, die Leute mehr ansprechen. Ich habe immer wieder gehört, wenn Zuwanderer wirklich, also aus den GUS-Staaten, wirklich religiös werden, dann neigen sie eher der Orthodoxie zu. Stimmt das?
Ja, das sind kleine Zahlen, aber diese kleinen Zahlen belegen tatsächlich, dass eine religiöse Hinwendung eine ist, die sich orthodox versteht. Das heißt in Deutschland insbesondere, dass Gemeinden wie Chabad Lubavitch oder Gemeinden der Lauder-Stiftung aufgesucht werden, weil diese Gemeinden sich explizit ihnen zuwenden und sich weniger distanziert verhalten, als es die alteingesessenen Gemeinden in Teilen getan haben, aufgrund auch des hohen sozusagen Belastungsdrucks, den sie ausgesetzt waren im Zuge dieser Einwanderung.
Die Bilanz scheint mir, dieses moderne Judentum, dieses Judentum der jungen jüdischen Erwachsenen ist viel individualistischer. Also die wählen mehr selber aus, was sie wollen und was sie nicht wollen und stellen sich da selber so einen Cocktail zusammen.
Richtig, auch das ist vergleichbar mit dem, was wir auch in anderen Religionsgemeinschaften, insbesondere in den christlichen Kirchen, feststellen. Es gibt eine Individualisierung, die sich auch darin niederschlägt, dass Mitgliedschaften weniger gesucht werden, man eher eigene Wege geht und sich selber aussucht, woran man glaubt, wann man das glaubt, mit wem man das gemeinsam praktizieren möchte. Und das alles führt dazu, dass die etablierten Gemeinden darin eher an Bedeutung verlieren.
Das war die Soziologin Karin Körber. Sie ist Herausgeberin des Buches Russisch-Jüdische Gegenwart in Deutschland, in dem Sie unter anderem die Ergebnisse der Studie nachlesen können. Es ist erschienen in der Reihe Schriften des Jüdischen Museums Berlin bei Vandenhoek und Ruprecht und kostet 40 Euro. Bei uns geht es gleich um Mekomot, zu Deutsch Orte, eine Konzertreihe, die mit traditioneller und zeitgenössischer jüdischer Musik Synagogen als Erinnerungsorte bespielt. Im Anschluss an unsere Sendung wird Rabbiner Salomon Almikias Siegel aus Hamburg den Wochenabschnitt der Tora der fünf Bücher Mose auslegen. Doch zunächst der Nachrichtenüberblick.
Der polnische Präsident Andrzej Duda hat am 70. Jahrestag des Pogroms von Kielce Antisemitismus und Fremdenhass scharf verurteilt. Es gebe keine Rechtfertigung für antisemitische Verbrechen und es werde keine geben, betonte Duda in der zentralpolnischen Stadt. Dort waren vor 70 Jahren am 4. Juli 1946 mehr als 40 Juden von Polen ermordet und mehr als 80 zum Teil schwer verletzt worden. Auslöser der Gewalt waren unbegründete Gerüchte über die angebliche Entführung eines polnischen Kindes durch Juden. Diejenigen, die sich an dem Pogrom beteiligt hätten, Soldaten und Milizionäre, aber auch ganz normale Bürger, hätten sich selbst aus der Gemeinschaft der Staatsbürger ausgeschlossen, sagte Duda in der mit Spannung erwarteten Rede. Der Präsident sprach an keiner Stelle von polnischen Verbrechen, wie kritische Historiker es seit Jahren tun. Das Pogrom von 1946 führte dazu, dass Zehntausende Juden, darunter viele Holocaust-Überlebende, das Land verließen. Weltweit haben Vertreter aus Politik und Religion den verstorbenen Friedensnobelpreisträger Elie Wiese gewürdigt. Der Überlebende der Konzentrationslager Auschwitz und Buchenwald war am vergangenen Wochenende im Alter von 87 Jahren in New York gestorben. Er hatte mehrere Bestseller verfasst, die das Schicksal von Menschen im Holocaust behandelten. Wiese sei eine der großen moralischen Stimmen unserer Zeit gewesen, sagte US-Präsident Barack Obama in einer ungewöhnlich langen Erklärung. Er habe trotz des erlittenen Leids nie den Glauben an die Menschlichkeit verloren. Bundespräsident Joachim Gauck schrieb an die Witwe Wiesels, die Welt habe einen großartigen Menschen und außerordentlichen Gelehrten und Schriftsteller verloren. Rund 600 Menschen haben am Sonnabend an der anti-israelischen Al-Quds-Demonstration in Berlin teilgenommen, deutlich weniger als angemeldet. Insgesamt 500 Menschen beteiligten sich an drei Gegendemonstrationen. Unter ihnen waren Berlins Innensenator Frank Henkel und Bundestagsvizepräsidentin Petra Pau. Al-Quds ist der arabische Name Jerusalems. Am Al-Quds-Tag ruft der Iran weltweit zur Eroberung der Stadt auf. Das schiitische Land erkennt den Staat Israel nicht an und unterstützt die schiitisch-islamistische Miliz Hisbollah, die Israel mit Terror bekämpft. Den Teilnehmern des Al-Quds-Marsches waren Flaggen und Symbole der Hisbollah verboten, ebenso die Parolen Tod Israel oder Tod den Juden. Das wechselnde Verhältnis des Reformators Martin Luther zu den Juden steht seit gestern im Mittelpunkt einer Ausstellung der Synagoge in Celle. Unter dem Motto »Ertragen können wir sie nicht« würden darin zentrale Aussagen der Schriften Luthers über die Juden und das Judentum aufgegriffen, teilte das Zeller Stadtarchiv mit. Die Ausstellung ist bis zum 25. September zu sehen. Soweit die Meldungen.
Seit einiger Zeit lenkt die Komponistin Sarah Nemzow die Aufmerksamkeit auf deutsche und polnische Synagogen, die seit der Shoah immer auch Erinnerungsorte sind. Mekomot heißt ihr Projekt, zu Deutsch Orte. Es ist eine Konzertreihe mit traditionellen liturgischen Liedern und neuen Werken junger israelischer Komponisten, die eigens für Mekomot entstanden. Die Reihe führte schon durch mecklenburgische Städte und durch Dörfer in Süddeutschland. Es gab Konzerte in Dresden, Erfurt oder Köln, aber auch in Warschau, Lublin und Wrocław. Das nächste und vorerst letzte Konzert findet übermorgen in der Synagoge von Worms statt, die inzwischen wieder ab und zu für Gottesdienste genutzt wird. Die Komponisten leben derzeit alle in Deutschland. Magdalene Melchers hat sie und das Mekomot-Ensemble begleitet.
Es explodiert bei mir die große Frage der Identität. Und diese Mekomot, diese Orte, sie provozieren in gewisser Weise solche Fragen.
Iris Holz komponierte für das Projekt Mekomot ein Kaddisch, eines der wichtigsten jüdischen Gebete. 5 zeitgenössische Werke im Wechsel mit jüdischen traditionellen Gesängen werden aufgeführt in restaurierten, neu gebauten oder in wenigen erhaltenen Synagogen. Im mecklenburgischen Stavenhagen saß das Publikum in dem fast fertig wieder aufgebauten ehemaligen Gotteshaus dicht gedrängt auf Klappstühlen. Erstmals nach der Zerstörung vor 77 Jahren erklang hier wieder die Stimme eines Chasan, eines jüdischen Kantors. Die Komponistin und Initiatorin des Projektes, Sarah Nemzow, erlebte als Kind die Wiederbegründung der jüdischen Gemeinschaft in Oldenburg. Sie möchte die Aufmerksamkeit auf Mekomot, hebräisch Orte, lenken, die seit der Shoah immer auch Erinnerungsorte sind.
Ich habe ja die Komponisten angesprochen, als jüdische Komponisten für dieses Projekt zu schreiben und habe auch schon bewusst ästhetisch sehr unterschiedliche Kollegen angesprochen, in der Hoffnung, dass etwas sehr Spezielles und Unterschiedliches rauskommt. Also ich bin sehr glücklich, weil sich alle Komponisten auf ihre Weise sehr, sehr tief mit dem Thema beschäftigt haben.
Die Besetzung der Werke übersetzt das Biblische in ein heutiges Instrumentarium. Anstelle von Laute, Leier und Trommel erklingen E-Gitarre, Harfe und Schlagzeug. Doch ein archaisches Instrument ertönt bis heute in Synagogen und beim Projekt Mekomot, ein Widerhorn, ein Shofar.
Es ist super spannend, so ein Instrument in der Hand zu haben.
Der 1982 in Jerusalem geborene Flötist Roy Amoz konzertiert weltweit als Solist barocker sowie zeitgenössischer Werke und lernte nun, auf einem Widerhorn zu spielen.
Also es war ja auch ein totes Tier vor kurzem, ne? Und es ist ganz anders als eine Metallrohre oder sowas. Also wie eine Querflöte, wie eine normale. Und das ist dann an sich schon ein Erlebnis, es zu spielen, fand ich. Und ich bin nicht gläubig. Ich bin aus Israel und lebe in Berlin und nicht gläubig. Das war für mich richtig stark, die ersten paar Mal, als wir das machen durften.
Das Konzert in Warschau war in der einzigen heute noch bestehenden Vorkriegssynagoge zu hören, in der Nosic-Synagoge. Während der nationalsozialistischen Besatzung 1939 bis 1941 befand sie sich im Gebiet des Ghettos und wurde von den Deutschen als Pferdestall und Lagerhalle benutzt. So konnte sie den Krieg überstehen. Nach der Befreiung Warschaus erhob sich inmitten der Trümmer, die das ganze Ghetto bedeckten, eine Synagoge, die dem Projekt Mekomot nun einen historischen Klangraum bot.
Für mich war es wichtig, eben auch so ein Zeichen für was Zukünftiges, für eine Vorwärtsbewegung zu haben, für eine positive Kraft da drin. Nicht nur Trauer, nicht nur über Trümmern, eben dieses, okay, es ist verloren gegangen, es ist auch zerstört worden. Natürlich soll man dieser Trauer gedenken. Und zugleich sind wir aber da, wir kommen jetzt hierher, wir bringen die Musik dahin, wir schauen auch nach vorne und wollen etwas Positives sagen.
Mekomot Orte, das nächste und vorerst letzte Konzert in dieser Reihe, findet am Sonntag in der Synagoge von Worms statt, Magdalene Melchers berichtete. Und das war unsere Sendung Shabbat Shalom mit Almut Engelin am Mikrofon. Hören Sie nun die angekündigte Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der fünf Bücher Mose, von Rabbiner Salomon Almikias Siegel aus Hamburg. Es spricht Ernst Erich Buder.
Das Volk Israel murrt. Seit dem Auszug aus Ägypten klagt es über die schwierigen Bedingungen in der Wüste. Es will zurück zu den Fleischtöpfen Ägyptens, lieber in Knechtschaft leben, als in Freiheit hungern. Mit wachsamen Augen stand Gott den damaligen Führern bei, und seine Offenbarung war immer präsent. Der Ewige war der Träger aller Entscheidungen. Der verbitterte Korach klagte gegen Mose und Aaron: Ihr maßt euch zu viel an. Alle in der Gemeinde sind heilig, und unter ihnen ist der Ewige. Warum erhebt ihr euch über die Gemeinde des Ewigen? Diese Behauptung hat den Anschein von Demokratie. Sie geht davon aus, dass alle Israeliten vor dem Ewigen den gleichen Status haben. Sie sind Angehörige des heiligen Volkes. Korach murrt weiter. Warum seid ihr, die Söhne Amrams, an der Führung beteiligt? Und warum werde ich, Korach, nicht mit einbezogen? Bekannt ist, dass tatsächlich eine automatische Heiligung die Verantwortung für das reale Leben eines gläubigen Juden übernimmt. Dies bedeutet, dass alle von Geburt an heilig sind. Damit wären aber auch die schlechten Mitglieder der Gemeinschaft heilig, ohne Rechenschaft über ihr Tun abzulegen oder sich Kritik gefallen lassen zu müssen. Nach Meinung von Korach hieße dies: Da Gott uns aus allen Völkern als das Seinige auserwählt hat, erhebt er uns auch über alle anderen Völker. Laut Korachs Verständnis ist diese Heiligung automatisch auf das gesamte Volk Israel zu beziehen, ohne Ausnahme. Nun wird verständlich, warum Mosche über den Aufstand seiner Gegner schockiert war. Deren Anspruch war in keiner Weise mit seinen Glaubensgrundsätzen vereinbar. Nach Mosches Ansicht muss diese Heiligung durch Tikkun, durch ständige Bemühungen jedes Einzelnen und der gesamten Welt erreicht werden. Dies soll durch Verhaltensweisen wie der Liebe gegenüber dem Nächsten und dem Fremdling oder aber durch harte Arbeit verwirklicht werden. Darüber hinaus sollten wir, die wir heute leben, ständig bereit sein zu lernen und danach streben, uns selbstkritisch zu sehen. Nur so werden wir Gottes Namen und die uns durch die Geburt mitgegebene Heiligung nicht entweihen.
Das war die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der fünf Bücher Mose, von Rabbiner Salomon Almikias Siegel aus Hamburg.
Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag um 20:30 Uhr auf NDR Info.